Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Bis Mitte Mai möchte Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen einen Gesetzesvorschlag zur Pflegereform vorlegen. Wir haben heute den 6. Mai und noch kennen wir diesen Entwurf nicht. Sind Sie denn aber eher zuversichtlich, dass da was Gutes kommt, oder blicken Sie mit Sorge auf diesen möglichen neuen Entwurf?
Es muss eine Reform werden, die den Namen auch verdient. Wir haben massive Probleme in der Pflegeversicherung, große Herausforderungen. Also insofern hoffen wir, dass das wirklich eine Reform wird, die die entscheidenden Fragen angeht.
Da stimme ich vollumfänglich zu. Die Erwartungen sind groß. Das, was es an durchgestochenen Informationen bisher gibt, macht mich eher skeptisch.
Und damit nähern wir uns langsam dem Thema an. Ich begrüße jetzt zuerst unsere Hörerinnen und Hörer ganz herzlich hier zu einer neuen Folge vom Politik-Nerds Podcast. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und mein Co-Host heute ist meine liebe Kollegin Anne Beelte-Altwig. Wir sind zwei der vier Redakteure beim Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Und heute soll es um die Zukunft der Pflege gehen.
Unsere Gäste blicken aus zwei verschiedenen Richtungen auf dieselben Herausforderungen. Hans-Joachim Lenke ist Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen und ein häufiger Gast, kann man sagen, bei uns in der Rundblick-Redaktion. Herzlich willkommen, Herr Lenke. Und zum ersten Mal bei den Politik-Nerds zu Gast ist Hanno Kummer. Er vertritt die Ersatzkassen in Niedersachsen. Ersatzkassen, ein altes, etwas sperriges Wort. Was verbirgt sich eigentlich dahinter?
Ersatzkassen sind große gesetzliche Krankenkassen mit einer ganz besonderen Geschichte. Da rührt auch der Name her. Die Ersatzkassen haben historische Wurzeln, die sehr weit zurückreichen, bis ins 18. Jahrhundert. Das waren damals Selbsthilfevereinigungen, deren Mitglieder sich bei Krankheit gegenseitig unterstützt haben. Als dann die gesetzliche Krankenversicherung im 19. Jahrhundert eingeführt wurde, blieben sie freiwillig wählbare Alternativen oder eben Ersatz zu den dann vom Staat gegründeten Krankenkassen.
Also eine ehrwürdige Geschichte. Herr Lenke, die Diakonie ist einer der größten Dienstleister für Pflege in Niedersachsen. Und Sie, Herr Kummer, also die Ersatzkassen und die AOK und die privaten Pflegekassen finanzieren diese Pflege. Sie stehen also, wenn man so will, auf entgegengesetzten Seiten. Sie haben uns schon verraten, Sie kennen sich auch ganz gut. Sie duzen sich, was man hier im Podcast auch hören wird. Auf verschiedenen Seiten, aber gleichzeitig auch beide mit dem Rücken zur Wand, oder? Denn das Budget, was die Politik für Pflege vorsieht, reicht jetzt schon hinten und vorne nicht und in Zukunft wahrscheinlich noch weniger. Die Bundesgesundheitsministerin spricht selbst von einem katastrophalen Zustand. Können Sie das so bestätigen? Würden Sie ihr zustimmen?
Ja, also die Analyse ist erstmal völlig richtig. Es gibt eine dramatische Finanzsituation. Trotz der Beitragssatzanhebung zu Jahresbeginn braucht es staatliche Kredite in Milliardenhöhe für die gesetzliche Pflegeversicherung. Diese Kredite werden im nächsten Jahr aufgebraucht sein. Da tut sich die nächste Finanzlücke von 6 Milliarden Euro auf. Und wenn dann ab 2028 diese Kredite auch noch zurückgezahlt werden müssen, dann wird das alles noch enger. Und damit verbunden und auch ein Stück weit ursächlich für diese Situation ist ein massiver Anstieg der Leistungsberechtigten in der Pflegeversicherung. Die Zahl der Pflegebedürftigen hat sich seit 2017, also seit der letzten Pflegereform, von 3 Millionen Menschen bundesweit auf 6 Millionen Menschen bundesweit verdoppelt. Also das heißt, unter dem Strich haben wir hier eine Situation, wo eine steigende Nachfrage nach professioneller Pflege auf begrenzte Finanzmittel trifft und natürlich auch auf begrenzte Pflegekräfte, die diese Pflege auch organisieren müssen.
Also ein bunter Strauß. Herr Lenke, würden Sie das so unterschreiben oder würden Sie noch einen anderen Akzent setzen? Wo sind aus Ihrer Sicht die größten Probleme?
Also ich glaube, man muss erstmal festhalten, ohne diese Darlehen wäre die Pflegeversicherung insolvent. Das macht die Dramatik deutlich. Und das, was Herr Kummer gerade gesagt hat, macht ja auch deutlich, Kredite werden nicht helfen, verschieben das Problem. Insofern warten alle dringend auf diese Pflegereform. Was mich umtreibt, also die Pflegeversicherung ist ja einmal gestartet, um zu verhindern, dass Pflegebedürftigkeit zur Armut führt. Das war der Ansatz. Ich würde sagen, diesem Ziel entspricht die Pflegeversicherung nicht mehr. Pflegebedürftigkeit ist heute ein erhebliches Armutsrisiko aufgrund der enormen Kosten. Wir haben mittlerweile 30% der Menschen, die in stationärer Pflege sind, die Hilfe zur Pflege brauchen, also im Prinzip Sozialhilfe, und somit am Ende ihres Lebens wieder ein Taschengeld bekommen.
Jetzt gibt es ja im Großen und Ganzen zwei Dinge, die man tun könnte. Das eine ist die Einnahmen erhöhen und das andere ist die Kosten senken. Haben Sie das Gefühl, die Bundesregierung ist da an beiden Stellschrauben oder ist es eher die Kostenstellschraube, die da überstrapaziert wird?
Ich nehme bei den gesetzlichen Veränderungen, die die Bundesregierung gerade im sozialen Bereich auf den Weg bringt, an vielen Stellen eine soziale Schieflage wahr. Ich habe den Eindruck, dass sehr stark versucht wird, durch Kostenreduktion an vielen Stellen schwierige Situationen in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass das rein rechnerisch nicht aufgehen wird. Babyboomer, ich bin selber einer und ich kann Ihnen sagen, wir waren immer zu viele, gehen jetzt in den Ruhestand und werden über kurz oder lang irgendwann pflegebedürftig werden. Also Leistungen aus der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen. Das wird allein mit Kürzungen meines Erachtens schlichtweg nicht zu lösen sein. Wir haben als Diakonie, wie viele andere Wohlfahrtsverbände auch, mehrere Vorschläge auf den Tisch gelegt, wie es auch anders gehen kann. Wir sagen, warum will man nicht Kapitalerträge und die Mieteinnahmen verbeitragen, einfach um die Basis zu verbreitern und damit auch zu helfen, dass die Pflegeversicherung nicht mit dem Rücken zur Wand steht. Auch eine Perspektive zu eröffnen.
Die Einnahmenseite wollen Sie also erweitern, eine größere Basis schaffen. Herr Kummer, wie stößt das bei Ihnen auf Resonanz? Kommt das gut an?
Ich denke, zuallererst wäre wichtig, dass alle Beteiligten ihren Verpflichtungen nachkommen. Das ist der Bund. Der Bund müsste versicherungsfremde Leistungen der Pflegeversicherung gegenfinanzieren. Das sind zum Beispiel die Beitragszahlungen der pflegenden Angehörigen für Rente und Arbeitslosenversicherung. Also da sprechen wir über mehr als 4 Milliarden Euro jährlich. Das ist ein Betrag, den muss der Bund übernehmen. Das sind versicherungsfremde Leistungen. Die Länder müssten ihren Verpflichtungen nachkommen, indem sie Investitionskosten für Pflegeheime tragen. Das machen sie im Krankenhausbereich auch. Also auch da sprechen wir über einen Milliardenbetrag, der dann auch unmittelbar den Heimbewohnern zukommen würde, wenn sie das täten. Also das sind für mich ganz wichtige Stellschrauben und das würde eine massive finanzielle Entlastung bringen.
Sie haben ja das Ohr auch an der Politik, Herr Lenke. Sie haben vorhin schon so angedeutet, das ist was durchgesickert von den Plänen des Gesundheitsministeriums. Ist das realistisch? Werden Sie Ihre Forderungen da irgendwo wiederfinden oder ist das sehr weit davon entfernt?
Wir haben jetzt ja mittlerweile den Entwurf zur GKV-Stabilisierung. Und da sehen wir an einer Stelle etwas, was sehr einschneidend ist für den gesamten Bereich der Pflege, nämlich die Frage der Refinanzierung von Tarifsteigerungen. Also bisher, und das hat sich in den letzten Jahren meines Erachtens deutlich verbessert, dass wir mit den Krankenkassen eigentlich über die Angemessenheit von Tarifsteigerungen gar nicht streiten müssen, weil wir da auch gar nichts zu streiten haben. Das machen die Sozialpartner untereinander aus. Das nehmen wir zur Kenntnis und dann müssen wir sehen, wie wir mit den Ergebnissen irgendwie klarkommen. Das ist manchmal mühsam, aber ich bin sehr dankbar, dass in den letzten Jahren wir da eine gute Basis hatten und uns immer daran erinnert haben, dass Tarife wirtschaftlich sind. Wenn jetzt die Refinanzierung der Tarifsteigerung künftig an die Steigerung der Grundlohnsummensteigerung geknüpft wird, hoffe ich, dass auch die Gewerkschaften sich daran orientieren. Denn sonst haben die Träger ein Riesenproblem, weil sie mehr für ihre Mitarbeitenden bezahlen müssen und keine Refinanzierung da ist.
Ich würde da an einer Stelle etwas widersprechen. Also völlig bei dir. Also wir haben, sagen wir mal, diese Fragen in einem sehr guten Miteinander in den vergangenen Jahren geklärt. Das, was ich richtig finde, ist, was jetzt durch das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz auf den Weg gebracht wird, ist schon, dass es eine gewisse Orientierung an den Einnahmen der Krankenkassen auch gibt, weil wir können nicht dauerhaft mehr ausgeben, als wir einnehmen. Und sagen wir mal, Finanzierungssysteme, wo sich zwei sozusagen auf eine Erhöhung verständigen, ein Dritter bezahlt, die führen schon dazu, dass man dann Steigerungen hat, die irgendwann, sagen wir mal, völlig entkoppelt sind von dem, was ansonsten an Löhnen und Gehältern eben an Zuwachs da ist. Also insofern bin ich schon der Meinung, dass wir hier auch gewisse Begrenzungen einziehen müssen, was jetzt gekommen ist. Das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz stimmt mich in einem Punkt nicht sehr zuversichtlich, was die Pflegereform angeht, weil da ja, sagen wir mal, der Beitrag des Bundes jedenfalls bisher sehr, sehr bescheiden ausfällt. Also das heißt, das ist schon eine Politik nach Kassenlage. Die Bundesregierung weiß, dass es völlig richtig wäre, die Gesundheitskosten für Bürgergeldbeziehende den Krankenkassen zu erstatten. Das passiert nicht, obwohl es eine staatliche Sozialleistung sind, mit dem Hinweis, dass das Geld nicht vorhanden ist. Also insofern stimmt mich das nicht zuversichtlich, wenn wir hier jetzt darüber sprechen, inwieweit der Bund hier Verpflichtungen in der Pflegeversicherung nachkommt.
Sie sagen, zwei einigen sich, der Dritte bezahlt. Die beiden sind in dem Fall die Gewerkschaften und die Arbeitgeber in der Pflege. Der Dritte sind Sie, in dem Fall die Kassen, die zahlen müssen. Aber haben wir nicht eigentlich auch einen Fachkräftenotstand? Und ist es nicht eigentlich auch ein guter Schritt gewesen, diese Berufe aufzuwerten und auch zu sagen, wir zahlen den Leuten, die bereit sind, diese schwere Arbeit zu machen?
Ja, definitiv. Die Tariftreueregelung ist ja damals auch, sagen wir mal, von einem breiten Konsens getragen worden und von der Stimmung, dass wir hier etwas tun müssen, um Pflegekräfte auch gut zu bezahlen, dass wir uns kümmern müssen um die Attraktivität des Berufes. Und in der Folge hat es ja auch massive Lohnzuwächse im Bereich der Pflege gegeben. Das ist ein bezahlter Ausbildungsberuf. Nur wir sehen natürlich auch, dass diese Zuwächse auch irgendwo sozusagen dann sich angleichen müssen an das, was andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen. Also da geht es nicht um die Frage, soll das attraktiv gestaltet sein? Ja, unbedingt, sondern es geht um gewisse Begrenzungen und Selbstkostendeckungsmechanismen führen dazu eben, dass man da Steigerungen hat, die irgendwann einfach, wie gesagt, sich entkoppeln von der allgemeinen Entwicklung.
Und Herr Lenke, bei Ihnen höre ich eher so den Appell an die Gewerkschaften raus, da maßvoll zu bleiben und nicht allzu viel zu fordern, weil die Tarifsteigerungen sonst bei Ihnen hängen bleiben würden.
Darauf habe ich ja nur sehr begrenzten Einfluss. Also da kann ich appellieren, aber ob der Appell dann auch Gehör findet, das steht ja nicht in meiner Macht. Und insofern ist das für die Unternehmen ein erhebliches Risiko. Und das macht mir auch Sorge, ne? Also dieses GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, das klingt gut für die schwäbische Hausfrau, dass man sagt, wir koppeln die Ausgaben an die Einnahmen. Das heißt aber unterm Strich, ich mache Medizin nach Kassenlage und auch hier gilt, das eigentliche Problem kommt erst. Die Babyboomer werden irgendwann die letzten zwei Jahre ihres Lebens haben, die erfahrungsgemäß für die Kassen die teuersten sind. Und wenn ich sage, da ich ja absehbar keine großen Beitragssteigerungen mehr haben werde aufgrund der geringer werdenden Zahl der Beschäftigten, reden wir über Leistungskürzungen. Das kann man machen. Aber ich finde, da muss man auch ganz ehrlich sagen, das wird ohne nicht gehen. Also wir haben ja Beispiele in anderen Ländern, wie das geht. Und da müssen wir uns verständigen, ob wir das so wollen.
Bevor wir gleich auf diesen Punkt nochmal weiter eingehen wollen, auf diesen Aspekt des Leistungskataloges, aber auch des Umkreises derjenigen, die Ansprüche haben, Gelder oder ihre Pflege sich darüber finanzieren zu lassen, lassen Sie uns noch einmal über die Verbreiterung oder weitere Ideen für die Verbreiterung der Einnahmenseite sprechen. Haben Sie da noch andere Ansätze, die Sie sich vorstellen können, wie mehr Geld in die Pflegekassen kommen könnte?
Ich würde diese Frage mal sozusagen für das Gesundheitswesen insgesamt beantworten. Bevor wir sprechen über zusätzliche Einnahmemöglichkeiten für die Krankenkassen, über Leistungskürzungen, bin ich der Meinung, wir sollten auch gucken, wie wir auch Leistungen mit vorhandenen Mitteln besser organisieren und effizienter organisieren. Kein Land in Europa gibt, bezogen auf die Wirtschaftsleistung, so viel Geld für Gesundheit aus wie Deutschland. Trotzdem sind, sagen wir mal, medizinisch in vielen Bereichen, die das jetzt gemessen an Lebenserwartung, an Überlebenswahrscheinlichkeit im Notfall, eher durchschnittlich. Also ich glaube, es muss auch eine Herausforderung sein, nicht nur teurer zu werden, sondern auch besser zu werden. Also deshalb ich diese Fragen ein Stück weit hinten anstellen. Ist es wichtig, dass der Bund seine Verpflichtungen übernimmt, dass die Länder ihren Verpflichtungen nachkommen? Da wäre schon viel geholfen, was eine finanzielle Stabilisierung angeht. Zusätzliche Beitragsmöglichkeiten, zusätzlicher Beitragseinnahmen, Leistungsausgrenzung, wie gesagt, würde ich da im Vergleich deutlich weiter hinten anstellen.
Haben Sie ein Beispiel vielleicht, gerne auch bezogen auf Pflege oder auf Gesundheit im Alter? Wo kann man denn effizient werden, ohne schlechter zu werden?
Immer ein für mich sehr eingängiges Beispiel, was aus der ambulanten Ärztlichen. Da gibt es ja Überlegungen, wir haben eine Diskussion über zu lange Wartezeiten auf Facharzttermine. Wir haben das versucht, über zusätzliches Geld zu lösen. Das hat nachweislich nicht geklappt. Es gibt jetzt Überlegungen, ob man nicht für die Patienten verbindliche primärärztliche Anlaufstellen definiert, also in der Regel Hausarzt, aber auch vielleicht telemedizinische Angebote, wo ich dann als Patient als erstes dahin gehe, wo es eine Einschätzung für den tatsächlichen Versorgungsbedarf gibt. Und wenn dann festgestellt wird, jawohl, das braucht tatsächlich eine fachärztliche Weiterbehandlung, dann bekomme ich aber auch schnell einen Termin, ermöglicht dadurch, dass auf der anderen Seite überflüssige, sagen wir selbst initiierte Facharzttermine weniger werden. Das ist für mich so ein eingängiges Beispiel, wie es gelingen kann, dass wir besser werden, ohne dass es zusätzliches Geld kostet.
Und vielleicht nochmal bezogen auf die Pflege, also was ja immer wieder in der Diskussion ist, was, glaube ich, auch Frau Wagen gar nicht so unsympathisch findet, den Gedanken ist, die Pflege gerade zu straffen, also die Einstiegshürde zu erhöhen oder die Leistungen zu kürzen in den einzelnen Stufen oder Graden. Wäre das für Sie eine Option?
Ich finde es falsch, in so eine Diskussion einzusteigen mit Forderungen, wir müssen den Pflegegrad 1 abschaffen. Ich finde es sehr nachvollziehbar und richtig zu sagen, so knapp 10 Jahre nach der Pflegereform, damals, sagen wir mal, den Zugang zur Leistung der Pflegeversicherung deutlich erleichtert hat, das mal zu überprüfen. Also stimmen da Voraussetzungen noch? Ich fände es auch richtig und auch wichtig, dass man guckt, sind die Leistungen der Pflegeversicherung eigentlich zielgenau, insbesondere die Zahlung von Pflegegeld, ja, was ja in der häuslichen Pflege möglich ist, dass man eben nicht die Sachleistung nimmt, also den professionellen Pflegedienst, sondern man organisiert das sozusagen selbst und bekommt dann eine Geldleistung dafür, dass man überprüft, ob das wirklich dazu führt, wozu es ja eigentlich gedacht ist, dass man eben Pflege in der Häuslichkeit wirklich fördert, dass man da die Pflege im Heim hinauszögert durch solche Zahlungen. Also das finde ich richtig, ist zu überprüfen, aber nicht sagen, anzufangen mit einer Debatte. Also wir fangen jetzt gleich damit an, irgendwelche Leistungen zu streichen.
Sehe ich ganz genauso. Also beides, Überprüfung, denke ich auch. Macht Sinn, gerade der Pflegegrad 1 ist mit seinen niedrigschwelligen Leistungen natürlich einer, der den Verbleib in der Häuslichkeit bei Umständen länger ermöglicht. Und das ist ja eigentlich das, was die allermeisten Menschen wollen, also nicht ausziehen in eine stationäre Einrichtung, zu Hause bleiben. Und ich glaube, da sind die Leistungen eine Unterstützung, die das unterstützen.
Ich hatte jetzt gerade mit dem neuen Chef des medizinischen Dienstes in Niedersachsen, mit Herrn Dr. Liebeneiner, gesprochen. Und der sagt, der Pflegegrad 1 richtet eigentlich mehr Schaden an, als er nützt, weil das Budget viel zu klein ist, um damit was Sinnvolles anzufangen. Und die Leute sind frustriert. Sie bekommen nicht das, was sie sich vorstellen. Das ist vielleicht auch schwierig. Es werden ja Leistungen bezahlt für Hauswirtschaft oder für Alltagshilfe. Da muss man ja auch erstmal jemanden finden, der bereit ist, für einen zu putzen. Das findet nicht jeder und die Leute sind frustriert und lassen sich erstmal höher stufen. Würden Sie ihm widersprechen?
Kann ich nicht. Würde an der Stelle aber sagen, wenn man sagt, das ist zu wenig Geld, dann ist die Streichung meines Erachtens nicht die richtige Antwort.
Das hat er so auch nicht gesagt. Also das wäre jetzt eine unzulässige Interpretation, die ich nicht nahelegen wollte.
Okay, also ich glaube, wir brauchen Anreize, Unterstützungssysteme, also auch jenseits des Geldes, die den häuslichen Verbleib unterstützen. Wir haben bereits jetzt die Situation, dass Pflegefachkräfte Mangelware sind und die Vorstellung, dass ich in den Ruhestand gehe und Pflege brauche und denke, dass all das, was heute von Professionellen gemacht wird, mir zuteil wird, die ist schlicht irrig. Das wird demografisch einfach nicht aufgehen. Und insofern glaube ich, wir brauchen stärker Modelle, die Pflege in Quartieren denken, also dass man nachbarschaftlich auch unterstützt. Also jetzt nicht in der konkreten Pflege, aber in Unterstützungsleistungen, einkaufen gehen. Vielleicht in Extremlagen, knallheißer Sommer, bisschen drauf achten, trinkt mein Nachbar genug? Und mit ihm überlegen, wie stellen wir sicher, dass du deine 3 Liter trinkst. Dafür brauche ich keine Pflegefachkraft. Vielleicht auch Themen Medikamentenzusammenstellung, also dass man das nicht vergisst. Ich glaube, da lassen sich Wege finden und wir stellen ja eigentlich bei Krisen manchmal auch fest, dass diese Gesellschaft doch solidarischer ist, als sie oft dargestellt wird. Also ich glaube, die Bereitschaft ist da, wenn man einen guten Rahmen dafür schafft. Das wird Aufgabe der Politik in den nächsten Jahren sein, das zu unterstützen.
Das Bild dieser solidarischen, pflegenden Nachbarschaft finde ich ganz schön und da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Nur frage ich mich immer, wie das in der Praxis umgesetzt werden soll. Sie sagten schon, ja, in Krisensituationen haben wir das erlebt, aber hier geht es ja um den Alltag und da ist meine Wahrnehmung eine andere, meine Sorge eine größere. Sie haben jetzt gesagt, es braucht dafür einen Rahmen, damit das entstehen kann. Haben Sie eine Idee, wie denn das funktionieren kann? Also wir reden jetzt relativ konkret über eine Pflegereform, mehr oder weniger konkret. Das ist ja eher eine Gesellschaftsreform, die man dafür bräuchte. Wie kommt man dahin?
Ich finde, dass das wirklich ganz, ganz entscheidende Aspekte angesprochen sind. Das eine ist die Frage Unterstützung im Alter. Da geht es auch um Pflege, also im Pflege, sagen wir mal, im Sinne des Sozialgesetzbuches, aber eben nicht nur. Es geht auch eben tatsächlich um Unterstützung bei den kleinen Dingen des Alters, um Leben auch zu Hause möglich zu machen. Und da wird man Lösungen jenseits der professionellen Pflege organisieren müssen. Ein Beispiel, wie kann das gelingen, was mir im Kopf ist, weil ich es einfach so eindrücklich finde. Es gab eine oder gibt glücklicherweise auch noch eine Nachbarschaftsinitiative in Niedersachsen, die vor einigen Jahren den Zukunftspreis des VDEK gewonnen haben mit einer, wie ich finde, sehr cleveren Idee. Und zwar ist die wie folgt, dass man in jüngeren Jahren durch nachbarschaftliche Hilfestellung, Dienstleistung, wenn man so will, also sei es beim Einkaufen, beim Rasenmähen, Punkte erwirbt, die kommen dann auf ein individuelles Punktekonto und wenn man dann selber, sagen wir mal, älter ist und diese Dinge nicht mehr so leisten kann, kann man sich für diese Punkte dann genau diese Unterstützung einkaufen. Tolle Idee, weil es eben auch mit einem hohen Maß an Verbindlichkeit verbunden ist und ich glaube, das sind einfach Dinge, in die wir viel mehr sozusagen auf dem Schirm haben müssen, wenn es darum geht, wie kann es gelingen, weil eins ist ja klar, also wir werden aufgrund der demografischen Entwicklung den Unterstützungsbedarf im Alltag nicht über professionelle Angebote abdecken können. Also und das ist dann auch keine Frage des Geldes, also darum wird es natürlich immer wieder auch gehen, aber das ist an der Stelle gar nicht der begrenzende Faktor, sondern es fehlen da schlichtweg die Menschen dafür, die das dann professionell leisten.
Und mein Punktekonto verwalten dann die Pflegekassen?
Nein, das ist eine Initiative, die ein eingetragener Verein, der das selbst verwaltet, selbst organisiert macht.
Das ist ja quasi der alte Gedanke, von dem Sie zu Anfang erzählt haben, der Ersatzkassen, dass es mal aus Selbsthilfeinitiativen hervorgegangen ist. Wo kann man sich das ansehen, wenn man jetzt mehr über dieses Projekt wissen will?
Das ist eine Initiative aus Hohenhameln, nennt sich Generationenhilfe Bördeland.
Ich würde gerne noch einen Schritt davor gehen, also bevor wir über Pflegegrad 1 reden oder über die Situation, dass man nachbarschaftlich unterstützt werden muss. Es geht mir um die Prävention, also dass wir länger fit bleiben. Wenn wir schon alle älter werden, dann sollen wir doch bitte fit alt werden. Wünschen Sie sich da mehr Unterstützung von der Politik, die sagt, wir empfinden es schon als eine Form von Pflegereform, von Pflegepolitik, dass wir sagen, wir versuchen, dass überhaupt weniger Menschen in eine Pflegebedürftigkeit kommen.
Auch das ist einer der Schlüssel, die wir haben bei dem Thema. Also Prävention ist da ganz zentral und da sind alle Beteiligten gefordert. Also die Krankenkassen geben im Jahr 700 Millionen Euro aus für Präventionsmaßnahmen in Betrieben, individuelle Präventionsangebote, aber auch in sogenannten Lebenswelten, also Schulen, Stadtteilen und so weiter. Aber das ist eine Aufgabe, da muss jeder Akteur in seinem Verantwortungsbereich mithelfen und gucken, was man tun kann, um gesundheitsförderliche Lebensweisen zu unterstützen. Und da muss man, das richtet sich an Kommunen, das richtet sich an die Länder. Da ist jeder wirklich gefordert, da gute Initiativen auf den Weg zu bringen, das zu verankern eben im Lebensalltag und dafür natürlich auch die Mittel bereitstellen. Da gibt es ja die aktuelle Überlegung, durch eine Abgabe auf zuckergesüßte Getränke jetzt auch das zu stärken. Ich finde das einen völlig richtigen Weg.
Ich würde erst noch mal einen Schritt zurückgehen. Als die Bund-Länder-Konvention zur Reform der Pflegeversicherung die Ergebnisse vorgestellt hat und ganz breit gewichtete Prävention dargestellt hat, habe ich mich, wenn ich ehrlich bin, sehr geärgert. Denn im Blick auf die Pflegeversicherung brennt die Hütte. Und wenn die Hütte brennt, dann rufe ich nicht den vorbeugenden Brandschutz, sondern die Feuerwehr. Das hat mich deshalb geärgert, weil auf die konkreten Herausforderungen, gerade auch im wirtschaftlichen Bereich, waren die Ergebnisse wirklich erschütternd schwach. Ich gebe dir völlig recht, Hanno. Wir müssen beim Thema Prävention besser werden, können wir auch. Aber ich glaube, im Moment ist die Erwartung der Bevölkerung erst einmal, wir haben ein ganz konkretes Problem bei der Pflegeversicherung. Ich sage mal 3.500 Euro Eigenanteil in der stationären Altenhilfe. Dafür braucht es irgendwie eine Lösung. Und ich hoffe sehr, dass Politik wahrgenommen hat, dass nach meinem Eindruck in einem breiten Teil der Bevölkerung die Einsicht da ist, das ist zu viel Geld, weil es dich in wirklich atemberaubend kurzer Zeit als Normalverdiener in die Hilfe zur Pflege treibt. Und da müsste es Lösungen geben. Wenn man das vom Tisch geräumt hat, dann müssen wir auch Prävention stärken.
Ich würde da gerne ein Fragezeichen machen, ob da so eine breite Bewegung in der Bevölkerung ist. Also mein Gefühl ist, dass es Themen gibt, die wesentlich mehr mobilisieren, was jetzt zum Beispiel Umweltschutz angeht. Soll bei uns ein Windrad gebaut werden? Oder die Fridays for Future Bewegung hat enorm mobilisiert. Bund statt Braun schafft es regelmäßig zu mobilisieren. Aber ich finde, bei dem Thema, was uns ja eigentlich alle irgendwann betrifft, ist es geisterhaft still?
Da bin ich völlig bei Ihnen. Es ist so lange still, bis Ihr Angehöriger ins Altenheim kommt und Sie feststellen, dass das ein ziemlich teures Vergnügen ist. Dann ist der Aha-Effekt groß. Dann gibt es auch ein Nachdenken darüber, auch bei Leuten, die besser gestellt sind, dass die sich dann schon fragen, Mensch, wie macht das denn jemand mit einer normalen Rente? Ich habe zu diesem Thema, schafft diese Gesellschaft es, dieses auch nach meinem Eindruck zukunftsrelevante Thema, also quasi kollektiv zu verdrängen. Ich habe zwei Theorien. Die eine ist, die Vorstellung, jemanden zu brauchen, der einen wäscht und bei intimsten Alltagsvorgängen unterstützt, ist so unangenehm, dass wir uns das gar nicht vorstellen mögen und deswegen lieber weder drüber reden, noch das Thema uns nahe kommen lassen. Die zweite Theorie ist, die meisten Menschen, die darüber reden, sind in einer Position, in der sie gerechtfertigt hoffen können, für mich wird es nicht ganz so schlimm werden, weil sie andere finanzielle Möglichkeiten haben, weil sie in die Pflegezähne hinein vernetzt sind, also eher Chancen haben, dann auch noch jemanden zu finden, der ambulant oder stationär pflegt. Anders kann ich mir diese kollektive Verdrängung nicht erklären. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Hanno.
Ja, also ich teile das, das Verdrängen auch individuell, ja, dass jeder von uns weiß, das wird mich früher oder später betreffen, sei es durch Angehörige oder auch persönlich, und trotzdem beschäftigt man sich eben lieber mit anderen Dingen. Das ist ein Aspekt. Ich würde eine zusätzliche Antwort noch anbieten. Es ist ein ganz komplexes Thema, wo es auch keine einfachen Antworten gibt. Also sonst wären wir ja auch hier sehr fertig in unserem Gespräch. Und das ist natürlich, sagen wir mal, für die Frage der Mobilisierung immer schwierig. Also wenn es einfach sehr differenziert ist, so ein Thema, weil es spielen so viele Aspekte mit da rein, ne, über die haben wir auch schon gesprochen.
Ich will es nochmal versuchen mit den einfachen Antworten. Vielleicht kriegen wir die am Ende ja doch noch zusammen. Nein, ich weiß, ganz so einfach wird es nicht werden. Aber in Vorbereitung auf dieses Gespräch haben Anne und ich uns nochmal die Ergebnisse dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe angesehen. Herr Lenke, wir haben, ich meine, im Januar, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, in einem Interview für den Rundblick. Und wir konnten uns auch noch sehr gut daran erinnern, wie Sie darauf reagiert haben, wie erbost Sie waren, wie empört Sie waren über das, was da zusammengeschrieben wurde. Dass über Prävention so viel geschrieben wurde, aber über die Finanzierung eben nicht. Nun war aber dieses Papier eines der ersten Ergebnisse, dass eine dieser vielen Arbeitsgruppen dieser neuen Bundesregierung, die jetzt ungefähr ein Jahr im Amt ist, heute, wo wir aufzeichnen, ich glaube ziemlich genau ein Jahr, das erste Ergebnis, das es da gab. So, und das war schon irgendwie nicht so, dass es besonders überzeugt hat. Jetzt ist das aber ja die Grundlage für diesen Vorschlag der Pflegereform, der nun kommen soll. Und das knüpft vielleicht an die Einstiegsfrage. Glauben Sie denn, dass das, was da jetzt kommt, wirklich etwas taugt oder nicht? Und deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren, vielleicht könnten Sie es wirklich an 1, 2, 3 Punkten jeweils festmachen. Was muss Frau Waken jetzt vorstellen, damit Sie sagen, ja, das geht jetzt zumindest in eine richtige Richtung?
Also man muss ja sagen, das, was in diesem Papier stand, war ja eine Aufzählung von Optionen. Das macht es auch sehr schwierig, jetzt schon sich eine Meinung zu bilden, wie könnte eine Reform aussehen. Das, was sehr enttäuscht hat, war, dass es keine Antwort gegeben hat auf die steigenden Eigenanteile von Pflegeheimbewohnenden. Wir weisen seit Jahren darauf hin, dass das eben Beträge sind, die aus einer normalen Rente schon längst nicht mehr zu bezahlen sind. Und da wurde dann immer darauf verwiesen, das wird dann im Zuge einer Pflegereform geregelt. Also das, was in dem Papier dazu stand, war insoweit sehr ernüchternd, weil irgendwie eher nichts dazu da drin stand. Also was muss es sein, um wirklich eine gute Pflegereform zu werden? Es muss eine finanzielle Stabilisierung dauerhaft der Pflegeversicherung erkennbar sein. Ich hatte ja schon genannt, wer da seine Beiträge leisten muss. Es muss auch aus unserer Sicht einen Finanzausgleich mit der privaten Pflegeversicherung geben. Also das heißt, wir brauchen stabile finanzielle Rahmenbedingungen. Und letztlich muss es auch eine Begrenzung der Belastung der betroffenen Pflegeheimbewohnenden und der Pflegebedürftigen geben, weil das ist eine Entwicklung, die geht nicht so weiter. Da bin ich voll bei dem, was Hans-Joachim Menke gesagt hat. Es kann nicht sein, dass, sagen wir mal, eine Sozialversicherung dazu führt, dass man am Ende eines Arbeitslebens dann in der Sozialhilfe landet. Das kann nicht sein und da müssen Antworten gefunden werden, dass man diese Eigenbeteiligung in der Pflege wirklich auf ein tragbares Maß begrenzt.
Herr Lenke, unterschreiben Sie das so oder ergänzen Sie noch etwas?
Ich ergänze. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Riesenentlastung wäre, wenn es einen verlässlichen Eigenanteil gäbe und das Überschießende dann eben Aufgabe der Pflegeversicherung wäre. Und da könnte man ja auch als Orientierungswert sowas wie die durchschnittliche Rentenhöhe oder dergleichen nehmen. Also das ist einfach eine Kalkulierbarkeit, eine Verlässlichkeit gibt. Ich glaube auch, dass das als große Belastung empfunden wird, dass die Eigenanteile so hoch sind, dass so das, was man normalerweise vielleicht gespart hat, ziemlich schnell weg ist. Und wenn man dann ein Haus hat, dann eben das auch sehr schnell zur Disposition steht. Da würde ich sagen, da bin ich ausdrücklich für. Das Sozialsystem ist kein Erbenschutzprogramm, sondern das, was ich an Vermögen habe, kann dann auch herangezogen werden, ohne dass die Allgemeinheit einspringen muss. Darüber muss man reden und ich glaube, da müssen wir uns auch ehrlich machen. Ich weiß, das ist immer für den, den es da betrifft, nicht so schön, weil man ja gemeinhin sagt, also wohlhabend ist einer, der mehr hat als ich, damit ich doch gut durch die Tür komme. Das wird dann nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, wir brauchen da Ehrlichkeit. Ich bin auch je länger, je mehr davon überzeugt, wir müssen irgendwie zu einem Abgleich kommen. Wenn wir begrenzte finanzielle Mittel haben, können wir nicht gleichzeitig die Standards immer höher schrauben. Das funktioniert nicht.
Das heißt, zurück ins Vierbettzimmer?
Nach dem Einbettzimmer käme erstmal das Zweibettzimmer. Wohlgemerkt, das will keiner, ich will das auch nicht. Aber wenn wir nicht wollen, dass uns das System um die Ohren fliegt, muss man meines Erachtens auch darüber nachdenken. Als ich als Gemeindepfarrer angefangen habe vor 35 Jahren, war das Zweibettzimmer Standard. Heute ist es am Markt schon schwierig, ein Einbettzimmer mit Schmetterlingsbad zu verkaufen. Also mit einem von zwei Zimmern genutzten Badezimmer. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle irgendwie auch Realismus walten lassen. Es wird nicht nur gehen mit Kürzungen. Es wird nicht nur gehen mit Einnahmesteigerungen. Es wird auch Belastungen geben für Sie und mich.
Das sind harte Worte. Also ich mag es mir nicht vorstellen, muss ich sagen, dass ich mein Leben irgendwann mit einer fremden Person im Zweibettzimmer beende.
Ich mir auch nicht. Es wäre auch schön, wenn wir das vermeiden können. Aber ich glaube, dann müssen wir kommen doch perspektivisch nicht um die Frage drumherum, wollen wir alt werden und was sind wir bereit dafür zu bezahlen? Also wenn wir gesellschaftlich sagen, wir wollen alle ein Einbettzimmer. Und damit Herr Kummer das bezahlen kann, sind wir bereit, einen höheren Anteil Pflegeversicherung zu zahlen, dann wird er das können. Aber wir werden nicht sagen können, wir wollen die Beiträge stabil halten und es soll alles bleiben, wie es ist. Ich glaube, ich finde das auch sehr unbequem. Ich ahne, dass es auch in der Wohlfahrtsszene den einen oder anderen gibt, der das nicht gerne hört. Aber ich glaube, wir werden über Standards reden müssen, wenn wir nicht mehr Geld zur Verfügung haben. Natürlich haben wir nicht nur das Thema Verbeitragung. Wir haben insgesamt beim Staatshaushalt das große Thema, wie ist es mit Vermögens-, Erbschaftssteuer, wie ist es mit konsequenter Verfolgung von Steuerhinterziehern und Stopfen von Schlupflöchern. Auch da sind ja durchaus Mittel zu heben.
Ich glaube, wir müssen einfach insgesamt neue Antworten suchen. Also wir sind immer noch sehr geprägt davon, wie gelingt es sozusagen das, was wir kennen, aufrechtzuerhalten. Ne? Ich erlebe das sehr stark gerade bei der Krankenhausreform. Also man weiß abstrakt schon, es gibt irgendwie begrenzte Zahl an Fachkräften. Medizinisch hat sich das alles weiterentwickelt. Aber trotzdem hängen wir alle noch so an dieser Krankenhauslandschaft, die es schon immer gab und die wir kennen. Da müssen wir einfach sagen, also wir werden das so nicht konservieren können. Das macht keinen Sinn, das ist nicht finanzierbar, das ist nicht mit dem Personal, was wir haben, darstellbar. Und da muss es neue Ideen kriegen. Wie können wir unter gegebenen Bedingungen Versorgung neu organisieren? Und ich glaube, wir brauchen auch Mut zur Veränderung. Das ist unumgänglich. Und das ist auch gar nicht die Frage, wollen wir das alles so, sondern es wird nicht anders gehen, als Dinge anders zu organisieren. Also wir kennen ja alle diese Berechnungen. Also eine ist, dass es im Gesundheitswesen, meine ich, per Saldo 70.000 Beschäftigte aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden in den nächsten Jahren. Jahr für Jahr 70.000 Beschäftigte. Es gibt die Berechnung von Beitragszahlern zu Empfängern von Leistungen. Das sind alles Dinge, wo man sagen kann, das verändert sich derartig stark, dass das gar keine Frage ist, dass wir uns da einfach alle miteinander neu aufstellen müssen und das Beste draus machen müssen und mit diesen Rahmenbedingungen. Mhm. Also es ist eben kein Wünsch dir was.
Wie genau die Pläne der Bundesregierung dazu nun aussehen, das wissen wir zum heutigen Tag noch nicht. Wir werden das aber gespannt weiter verfolgen und behalten dann im Blick, wie diese Vorschläge sich zu Ihren Erwartungen verhalten, ob die zueinander passen oder ob es da noch Abweichungen sind. Ich denke, dann werden wir auch wieder ein Gespräch mit Ihnen suchen. Für heute aber erst einmal herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne. Hat wie immer Spaß gemacht.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.